Deutschlandfunk. Systemfragen.
In den USA gibt es die ersten Fernsehdebatten zur Präsidentschaftswahl nächstes Jahr. Hier bei uns in Deutschland sind jetzt im Oktober Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Und wie das öffentlich läuft, da sind die sozialen Medien längst nicht mehr wegzudenken. Aber wie groß ist der Einfluss von TikTok, Twitter bzw. X und Co. wirklich auf unsere politische Perspektive und am Ende vielleicht sogar auf die Wahlergebnisse? Darauf schauen wir jetzt in diesen Deutschlandfunk-Systemfragen. Wie ist hier der Wissensstand und auch, warum verhalten wir Menschen uns in sozialen Medien so, wie wir uns da oft verhalten? Wir, das bin heute ich, Katrin Kühn, und mit mir im Studio ist meine Kollegin Friederike Walchner-Seri, die sich die vergangenen Wochen durch so einige Studien gewühlt und auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen hat.
Ja, hallo.
Und ein Beispiel, das uns beiden direkt eingefallen ist, wo man sich fragen kann, wie groß war denn der Einfluss sozialer Medien? Das ist das von Armin Laschet und dem Bundestagswahlkampf 2021, als gerade die Hochwasserkatastrophe war.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, gestern in Erftstadt. Dann geben sie Pressestatements ab. Während der eine, Steinmeier, erklärt, das Schicksal der Opfer zerreiße das Herz, sieht man im Hintergrund diese Szene. Armin Laschet lacht.
Viele erinnern sich sicher direkt daran, wie das damals war. Das Video davon, ein winziger Ausschnitt, geht in den sozialen Netzwerken sofort viral und es regnet harsche Kritik von allen Seiten. Armin Laschet entschuldigt sich sofort, aber wenige Wochen später verliert die CDU die Wahl, nach 16 Jahren Regentinnenschaft. Und die große Frage ist ja, wie ist da der Zusammenhang? Friederike, was lässt sich da an diesem Beispiel sagen?
Ja, da geht's direkt los, denn auch wenn man annehmen kann, dass es da einen Zusammenhang gibt, das lässt sich leider nicht mit Sicherheit sagen, wie groß der ist. Also es gibt zwar Analysen, dass die CDU dann in Umfragen abgerutscht ist, aber es ist einfach sehr schwierig wissenschaftlich zu belegen, ob und wie das direkt kausal zusammenhängt. Also die Entwicklungen in sozialen Netzwerken und ich sage jetzt mal im echten Leben. Es gibt schon viele Studien, die beschäftigen sich meist aber mit einzelnen Phänomenen, also zum Beispiel, wie sich bestimmte Desinformationen bzw. Fake News verbreiten. Das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber lässt sich eigentlich oft ganz gut messen, indem sich die Forschenden anschauen, wie oft ein bestimmter Beitrag geteilt wird oder wie häufig Menschen auf Websites mit Fake News landen. Aber für mehr reicht das dann eben auch eher nicht. Oder einige Studien beschäftigen sich dann auch damit, ob und wie sich Menschen über Social Media radikalisieren, auch in Bezug auf eben einzelne Themen.
Hast du da vielleicht mal ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel gibt es eine recht häufig zitierte Studie. Da haben die Forschenden 3000 Gewalttaten gegen Geflüchtete in Deutschland zwischen 2015 und Anfang 2017 analysiert und diese Daten dann verglichen mit der allgemeinen Internet- und Facebook-Nutzung. Und demnach sind Gewalttaten gegen Geflüchtete angestiegen, wenn es in den sozialen Medien auch besonders viele Beiträge gegen Geflüchtete gab. Und interessanterweise konnte hier auch der umgekehrte Zusammenhang nachgezeichnet werden. Also bei Internet- und Facebook-Ausfällen sank die Zahl der hassmotivierten Gewalttaten. Ich würde allgemein sagen, Studien, die sich mit solchen einzelnen Phänomenen beschäftigen, zeigen, dass soziale Medien gesellschaftliche Debatten verstärken können. Aber sie sagen jetzt nicht insgesamt etwas darüber aus, inwiefern Social Media die politischen Meinungen der ganzen Gesellschaft prägt.
Dafür müsste ja auch im Idealfall das Social-Media-Verhalten von möglichst vielen Menschen genauer untersucht werden. Und diese Daten gibt's ja nicht öffentlich, die liegen ja bei den Unternehmen, also wie Meta und X und TikTok.
Genau, das ist eine riesige Hürde für Forschende in diesem Bereich. Aber es gab jetzt vor einigen Wochen tatsächlich zum ersten Mal den Fall, dass Meta, also die Firma hinter Facebook und Instagram, mit renommierten Forschungsteams kooperiert hat. Und dabei sind auch die bislang umfangreichsten Studien zu Social Media und Wahlen entstanden.
Das war was, was man schon mitkriegen konnte, auch wenn man sich für das Thema interessiert. Kannst du uns noch mal kurz bündeln, um was es da in diesen Studien genau ging?
Ja, also viele der Studien, die aus dieser Kooperation entstanden sind, beschäftigen sich im weitesten Sinne mit Polarisierung, also mit der Frage, treibt der Algorithmus und das Verhalten der Userinnen und User im Netz die Meinung von Menschen in eine bestimmte Richtung? Und verstärkt das dann wiederum die Spaltung der Gesellschaft. Und um das zu untersuchen, hatten die Forschenden Infos zum Feed, also die angezeigten Beiträge von rund 25.000 Teilnehmenden. Und sie konnten sogar in den Algorithmus von Facebook und Instagram eingreifen und Veränderungen machen. Das Ganze lief 2020 in den USA über rund 3 Monate, und zwar wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl.
Also schon wirklich eine umfangreiche Erhebung. Was waren denn die Kernergebnisse?
Also zum Beispiel hat eine Versuchsgruppe die Inhalte ganz ohne Vorauswahl durch den Algorithmus zu sehen bekommen. Die Beiträge kamen dann einfach in der Reihenfolge in den Feed, in der sie auch gepostet wurden. Und das Ergebnis war hier, diese Teilnehmenden verbrachten dann insgesamt weniger Zeit auf den Plattformen. Aber laut der Studie hatte der Versuch im Vergleich zur Kontrollgruppe keinen signifikanten Effekt auf die politische Einstellung oder das Verhalten. Oder eine andere dieser neuen Studien kam zu dem Ergebnis, dass etwa jeder zweite Beitrag, den die Menschen im Feed sehen, ohnehin schon ihrer eigenen Meinung entspricht. Und nur etwa 15% der jeweils angezeigten Inhalte liefern wirklich eine gegensätzliche Perspektive. Und auch wenn der Anteil der Beiträge, die ohnehin schon der Meinung der Teilnehmenden entspricht, künstlich reduziert wurde, dann hatte das auch keinen signifikanten Effekt auf die politische Meinung.
Sprich, nach diesen Ergebnissen ließe sich dann ja sagen, der Einfluss von Facebook hier war gar nicht so groß. Aber diese Experimente liefen ja in Kooperation mit Facebook während der US-Präsidentschaftswahl und dann auch nur über ein paar Wochen. Wie belastbar ist das Ganze denn dann?
Ja, genau darüber wird seit der Veröffentlichung der Publikationen in der Fachwelt diskutiert. Vielleicht können wir hier einmal reinhören, was mir Philipp Lorenz-Spreen dazu gesagt hat. Er ist Netzwerkwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.
Es ist so, dass die Experimente zeigen, dass wir in diesem 2- bis 3-monatigen Experiment die Polarisierung nicht umdrehen konnten. Also es hat natürlich schon gezeigt, dass die Macht vom Newsfeed auf Facebook für vereinzelte Leute nicht so groß ist, dass man jetzt das gesamte politische Klima verschieben kann. Der Gegenschluss zumindest sicher nicht richtig, dass die Online-Kommunikation nichts in der Polarisierung oder der Offline-Meinungswelt der Menschen verändert.
Philipp Lorenz-Spreen sagt zum Beispiel auch, dass für die Experimente ja immer nur der Algorithmus von einzelnen Menschen manipuliert wurde, aber das soziale Netzwerk der Einzelnen hat sich dadurch ja nicht verändert. Und je nachdem, was Freundinnen und Freunde von Teilnehmenden in der Zeit gepostet haben, hatte das ja unter Umständen auch einen Effekt. Ein weiterer Kritikpunkt ist übrigens auch noch, dass die Leute unabhängig vom Algorithmus immer noch extra geschaltete Wahlwerbung bekommen haben. Und was die Kooperation mit Meta betrifft, da heißt es, dass Meta in Bezug auf die Forschung jetzt kein Mitspracherecht hatte und die Zusammenarbeit wurde ja auch ganz transparent offengelegt. Aber natürlich wird schon kritisiert, dass einfach trotzdem automatisch eine Abhängigkeit besteht.
Würde es denn dann insgesamt nicht vielleicht auch mehr Sinn ergeben, bei einigen Menschen mal Social Media komplett auszuschalten für ein paar Wochen und dann zu schauen, was das für einen Effekt hat?
Ja, das wurde tatsächlich auch schon untersucht. Da ist natürlich immer die Frage, ob die Ergebnisse auch dadurch beeinflusst werden, dass die Menschen dann allgemein natürlich weniger am PC oder Handy hängen und stattdessen vielleicht entspannende Waldspaziergänge machen oder so. Aber die Ergebnisse zeigen hier auf jeden Fall, dass einerseits politisches Wissen in dieser Facebook-freien Zeit abgenommen hat, aber andererseits eben auch tatsächlich die Polarisierung zurückgegangen ist. Was in dem Kontext allgemein noch wichtig ist, viele Studien zu dem Thema sind aus den USA. Also nicht immer lassen sich die Ergebnisse einfach so 1:1 auf Deutschland übertragen.
Wenn ich das jetzt mal alles bündle, dann wissen wir gar nicht so viel. Aber was wir wissen, das deutet darauf, auf das hier hin. Menschen ändern jetzt wegen Social Media nicht abrupt ihre Einstellungen, also machen auch deswegen nicht direkt woanders bei einer Wahl ihr Kreuzchen. Aber Dinge können sich dadurch vor allem weiter zuspitzen, richtig?
Ja, ganz genau. Und wenn wir uns mal überlegen, welche Themen bekommen in der politischen Debatte auf Social Media viel Reichweite und Aufmerksamkeit, das sind oft Inhalte, da geht es um Klimawandel, um Proteste, um Geflüchtete oder um Kriegspolitik oder einen lachenden Kanzlerkandidat während einer Katastrophe mit Todesopfern. Und alle diese Themen haben etwas gemeinsam. Sie sind emotional extrem aufgeladen und oft sind sie auch sehr negativ konnotiert.
Wo dann die eigentliche Frage ja ist, warum schenken wir Menschen ausgerechnet diesen emotionalen negativen Themen so viel Aufmerksamkeit? Und warum interessiert es uns überhaupt, was fremde Menschen im Internet von sich geben? Und um diese Fragen zu beantworten, braucht es einen Exkurs in die Evolutionsbiologie. Und genau den machen wir jetzt einmal.
Also wenn wir etwas in dem Moment sehen, was wirklich gefährlich ist, sagen wir ein Wolf, dann müssen wir wirklich ganz schnell darauf reagieren, weil das wirklich für unser Überleben wichtig ist.
Von dieser Nahtoderfahrung mit Wolf erzählt hier Sanja Bauer-Mikulovic. Sie leitet die Forschungsgruppe Kognition und Emotion am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Und sie beschreibt hier eine der stärksten Emotionen, die wir Menschen empfinden können: Angst.
Man könnte so ganz generell sagen, im Gehirn ist sehr viel miteinander verbunden. Und besonders bei diesen negativen Emotionen, die überschreiben unser logisches Denken sehr, sehr schnell. Unser Gehirn ist evolutionär so geschaltet, dass wenn wir etwas Negatives sehen oder hören, dann gibt es eine Gehirnregion, das heißt Amygdala, die sehr stark aktiviert wird. Und diese Region beeinflusst auch unsere kognitiven Gehirnregionen.
Das bedeutet konkret, negative Ereignisse bekommen sofort unsere Aufmerksamkeit, werden im Gehirn besonders schnell verarbeitet und haben sozusagen höchste Priorität. In einem Wald voller wilder Wölfe ist das natürlich sinnvoll. Immerhin geht es um Leben und Tod. Nicht mehr ganz so sinnvoll ist diese Reaktion, wenn wir gemütlich zu Hause auf der Couch sitzen und zum Beispiel durch Facebook scrollen. Aber Sanja Bauer-Mikulovic geht davon aus, dass sich die Amygdala auch beim Scrollen auf dem heimischen Sofa keinesfalls im Ruhezustand befindet.
Das Gehirn generalisiert. Das heißt, die Wissenschaft hat mehr und mehr Informationen, dass wir uns in der modernen Gesellschaft viel gestresster fühlen als unsere Vorfahren. Also wir haben andere Stimuli, die nicht gefährlich sind, aber wir empfinden sie als gefährlich. Und dadurch sind wir um einiges gestresster.
Also, wenn wir dramatische Nachrichten lesen, ist das neuronal natürlich nicht jedes Mal mit einem Wolfsangriff gleichzusetzen. Aber Sanja Bauer-Mikulovic sagt, allein die schiere Masse an negativen Inhalten, mit der wir online konfrontiert werden, hat einen spürbaren Effekt. Erst im vergangenen März hat ein internationales Forschungsteam für eine Studie im Fachmagazin Nature Human Behavior mehr als 100.000 Online-Nachrichtenüberschriften analysiert. Demnach erhöht jedes zusätzliche negative Wort die Klickrate um 2,3%.
Es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dass einem Social Media immer nur einen Ausschnitt eines Meinungsbildes zeigt. Und wenn man sich darüber bewusst wird, dass die Meinungen, die man so gefüttert bekommt durch den Algorithmus, dass die nicht unbedingt repräsentativ dafür stehen, was die Gesellschaft denkt und wie sich die Gesellschaft fühlt.
Das ist Leon Schulz. Er promoviert gerade im Fachbereich Computational Neuroscience am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik und erforscht daran, wie und warum sich Menschen von Social-Media-Inhalten beeinflussen lassen.
Menschen sind inhärent soziale Wesen und deshalb kümmern wir uns sehr viel darum, was andere Leute denken und basieren unsere Meinung sehr darauf, was andere Leute glauben. Und Social Media konfrontiert uns jeden Tag damit, was die Meinung von tausenden anderen Leuten sind. Und das schafft dann eine Normalität, in die wir uns auch irgendwie einfügen wollen.
Dieser Wunsch, dazugehören zu wollen, ist in vielen Menschen tief verwurzelt. Besonders eindrücklich zeigt dieses Verhalten ein Experiment des polnisch-amerikanischen Psychologen Solomon Asch aus dem Jahr 1951. Dafür bekommt eine Gruppe von Versuchsteilnehmenden einen Strich auf einem weißen Papier gezeigt. Diesen Strich sollten die Teilnehmenden mit drei anderen Strichen vergleichen. Der erste Strich ist genauso lang. Der zweite ist länger als Strich Nummer 1. Und der dritte ist kürzer. Die Teilnehmenden sollten jetzt nacheinander ansagen, welcher der drei Striche die gleiche Länge hat wie Strich Nummer 1. Die Besonderheit: Alle bis auf eine Versuchsperson sind Schauspielerinnen und Schauspieler. Und in einigen Runden erklärt die gesamte Schauspieltruppe mit einheitlicher Überzeugung, der eindeutig längere Strich sei genauso lang wie Strich Nummer 1. Obwohl die Mehrheit in diesem Fall offensichtlich falsch liegt, schloss sich die eigentliche Versuchsperson in etwa einem Drittel der Fälle den anderen an.
Zum Beispiel orientieren wir uns daran, was andere Leute denken, weil wir selber irgendwie eingeschränkte Perspektiven haben. Und deshalb können wir gar nicht evolutionär anders, als zu sagen, ich schaue mich um. Und die Leute schauen wir dann an und orientieren uns da dran. Das müssen wir machen als Menschen, sonst sind wir aufgeschmissen in der großen Wildnis.
Das muss aber nicht in jedem Fall bedeuten, dass wir uns von einer negativen oder gegensätzlichen Meinung beeinflussen lassen. Ob sich ein Mensch letztlich durch die Inhalte auf Social Media beeinflussen lässt, hängt wohl von vielen verschiedenen Faktoren ab. Letztlich ist das Ganze auch eine Frage der Persönlichkeit. Und das ist wiederum gar nicht unbedingt so schlecht, sagt Leon Schulz.
Ich glaube, jeder kennt es bei sich, wahrscheinlich im Freundeskreis oder in der Familie, Menschen, die sehr darauf bedacht sind, mit dem Standard der Gesellschaft irgendwie einherzugehen. Oder andere, die dann sehr darauf bedacht sind, stark gegen den Strom zu fließen. Es ist so, dass wir Leute brauchen, die eine kohärente Gesellschaft formen und gleichzeitig aber auch Leute brauchen, die mal rausschauen, die sich mal rauswagen. Eine Gesellschaft braucht immer beides.
Die sozialen Medien docken also genau an unserem Fokus auf Gefahren an, an dem Drang von uns Menschen nach Negativen. Friederike Weichner-Seri und ich sind hier weiter zusammen im Studio. Friederike, ist das dann auch der wesentliche Punkt, ob und wiefern wir uns von Inhalten in sozialen Netzwerken beeinflussen lassen?
Genau, ich denke, ein wichtiger Aspekt aus dem Beitrag ist, das Verhalten und die Kommunikationsstrategien, die wir uns im Laufe der Evolution angeeignet haben, die haben auf Social Media eben oft ganz andere Konsequenzen als in der Realität. Darüber habe ich auch mit Stefan Lewandowski gesprochen. Er ist Professor für Kognitionspsychologie an der Universität von Bristol. Und er hat dazu ein, wie ich finde, sehr schönes Beispiel.
I look out the window and, ah, the rubbish bins are out. Okay, it must be Monday or whatever. It is a very reliable cue.
Ich schaue aus dem Fenster und manchmal sehe ich, ah, die Mülltonnen der Nachbarn stehen draußen. Das ist ein sehr verlässlicher Hinweis. Morgen kommt die Müllabfuhr und ich bin gut beraten, meine eigenen Tonnen auch rauszustellen. Soziale Signale sind im wahren Leben oft wertvoll. Das Problem ist, online sind diese Signale total verzerrt. Und diese Verzerrung entsteht, weil ganz viele Menschen einen Beitrag zwar lesen, aber eben nicht kommentieren. Und das bekommen wir nicht mit.
Was Stefan Lewandowski hier mit verzerrt meint, ist, dass wir in den Kommentarspalten oft nur die Meinung einer kleinen Minderheit sehen. Und oft sind das eben auch diejenigen, die eher unzufrieden sind mit den Inhalten. Also soziale Netzwerke erreichen so viele Menschen und zeigen aber gleichzeitig nur ein sehr verzerrtes, negatives und emotional aufgeladenes Bild der Realität.
Und wenn man das dann aber nimmt als Realität, dann handelt man quasi auf einer ganz anderen Basis. Also wenn ich nochmal das Bild von dem Wolf nehme, dann sieht man da einen angreifenden Wolf, den es in Wirklichkeit so gar nicht gibt.
Ganz genau. Und dann geht es auch nicht nur darum, wie Social Media Inhalte unsere Meinungen beeinflussen, sondern auch darum, wie die Inhalte öffentliche Debatten prägen. Das beeinflusst ja indirekt die Politik auch, wenn die Diskussionen im Netz, also die Wölfe online, extrem gefräßig und groß werden, sodass Politikschaffende Stellung beziehen müssen und dadurch vielleicht auch weniger Zeit für wichtigere Themen haben.
Manchmal ist es aber ja auch vielleicht nicht schlecht, wenn Politikerinnen und Politiker durch den Druck im Netz dann reagieren müssen. Also es muss ja nicht immer nur negativ sein.
Ja, sicherlich nicht, da hast du recht. Aber es gibt auch das andere, also die Annahme, dass sich Politikerinnen und Politiker auf diese kontroversen Themen aus dem Netz stürzen, um ihr politisches Profil zu schärfen und eine bestimmte Wählerschaft zu erreichen. Von einem extremen Beispiel hat mir hier wieder Stefan Lewandowski erzählt.
There was this incident where a guy walked into a pizza joint in Washington D.C. and fired a gun into the ceiling.
Es gab einen Fall, da ist ein Mann mit einer Waffe in eine Pizzabude in Washington gelaufen und hat angefangen, an die Decke zu feuern. Er war auf der Suche nach einem Keller voller Kinder, die dort von Demokraten gefangen gehalten werden. Natürlich eine vollkommen verrückte Geschichte. Das Ganze ging in einer rechtsextremen Chatgruppe los und landete dann auf Facebook. Dort wurde es von einer einflussreichen politischen Person geteilt und dann haben auch die Medien darüber berichtet. Nicht, weil sie die Geschichte geglaubt haben, sondern eher unter dem Motto, schaut mal, was da Verrücktes auf Social Media passiert. Und so kann es laufen. Die Dinge sind plötzlich nicht mehr nur online, sondern auch offline.
That is how things can happen and they go from online to offline.
Das ist jetzt schon ein ziemlich extremes Beispiel. Sowas gibt es ja dann zum Glück nicht so oft. Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal bündeln alles bei der Frage, ob denn jetzt durch soziale Netzwerke tatsächlich auch zum Beispiel die anstehenden Landtagswahlen in Hessen und in Bayern beeinflusst werden. Wie schätzen das denn die Expertinnen und Experten ein?
Ja, also der Netzwerkwissenschaftler Philipp Lorenz Spreen hat dazu folgende Einschätzung.
Ich denke, es wäre einerseits naiv anzunehmen, dass das, was wir auf sozialen Medien so lesen, gar nichts mit unserer Meinung macht. Es wäre aber auch naiv zu denken, unsere Meinung wäre so fragil und steuerbar und wir selbst hätten so schwache Voreinstellungen, dass wir da nur, weil wir mal ein bisschen andere Inhalte auf sozialen Medien sehen, sofort unsere komplette grundsätzliche Einstellungen verändern. Aber auf lange Zeiträume gerechnet, auf viele Menschen gerechnet und dann, dass bei einer Wahl natürlich auch manchmal ein paar Prozentpunkte den Unterschied machen können. Alles das zusammengenommen hat für mich die Konsequenz, dass es ein wichtiges Thema ist, auf das wir gucken müssen und auch in Deutschland weiter im Blick behalten müssen.
Zum Abschluss habe ich Philipp Lorenz-Spreen auch noch nach dem Forschungsstand allgemein gefragt. Und er sagt, in vielen Bereichen kratzt die Wissenschaft da bisher auch wirklich nur an der Oberfläche eines riesigen Eisbergs. Ein Eisberg aus unendlichen Datenmassen, der bei den Konzernen wie Meta und X liegt. Das ist auch ein Grund, warum sich über das Beispiel Armin Laschet jetzt auch so nichts Konkretes sagen lässt. Obwohl klar ist, welche Mechanismen da wohl wirken. Und dann lässt sich natürlich auch kaum etwas dazu sagen, inwiefern die Menschen vielleicht von sich aus auch schon einiges gelernt haben und sich gar nicht mehr so verhalten wie noch vor einigen Jahren.
Und ja auch die Medien, also wir Journalistinnen und Journalisten, inwiefern da gelernt wurde schon bei der Frage, was hebt man eben aus den sozialen Medien um und wie und was nicht. Wie ist denn deine finale Einschätzung nach der ganzen Recherche jetzt auch?
Ja, die ist, dass Angela Merkel 2013 doch auch recht hatte, als sie sagte, das Internet sei für uns alle Neuland. Da wurde damals ja drüber gelacht, aber hier bei unserem Thema heute ist das jetzt immer noch so. Aber was wir jetzt in der ganzen Argumentation noch nicht erwähnt haben, natürlich haben soziale Netzwerke nicht ausschließlich negative Effekte auf den politischen Diskurs. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Menschen dank sozialer Netzwerke besser informiert sind. Und viele nehmen durch Social Media auch mehr am politischen Prozess teil, gehen eher wählen oder auch zu Demonstrationen. Und das sind ja alles auch positive Aspekte von gelebter Demokratie.
Und das ist auch wichtig, etwas Positives zum Schluss. Vielen Dank, Friederike Weichner-Seri, für diese Bündelung und auch die ganzen Beispiele vor allem. Und damit sind sie zu Ende, unsere Deutschlandfunk-Systemfragen zu politische Wahlen. Wie groß ist hier der Einfluss sozialer Medien? Und schon mal ein Ausblick auf die kommende Woche. Da geht es um die Diskussion ums Wahlalter. Wir schauen, was befähigt uns eigentlich zum Wählen. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre und eure Zeit.